Vom Heft Nummer 12, was kann ich für Jesus tun? Heute die Lektion Nummer 6, Gemeindeseelsorge. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, 36. Ja, Hirte, das Wort Hirte wird übersetzt, wird oft benutzt auf andere Sprachen, wie jetzt Englisch oder Portugiesisch, als Pastor. Und ja, auf Portugiesisch wäre dieser Vers, ne, wie Schafe, die keinen Pastor haben. Ja, weil Hirte ist ein, ne, einer, der ja auf Schafe aufpasst, Schafe hütet. Und das Wort der Pastor bedeutet ja in anderen Sprachen genau das hier. Aber darum geht es nicht um Gemeindeleiter, weil Pastor wird oft als Gemeindeleiter benutzt. Es geht hier um Seelsorge, Gemeindeseelsorge. Ich habe hier einen Begriff geschmiedet. Das heißt, dieses Wort gibt es nicht, Gemeindeseelsorge. Aber ich habe dieses Wort dann gebaut. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das gemacht habe. Diese Frage, die ich immer mache zum Nachdenken, damit wir versuchen, diesen Inhalt hier auf uns selbst zu übertragen. Frage zum Nachdenken. Wenn Gott mich als Seelsorger berufen hat, was soll ich tun? Was könnte ich tun, damit den Senioren geholfen wird? Werden wir auch ein bisschen reden über das Thema Senioren. In dieser Schule, ja, ist, ne, verbunden. Werden wir sehen, dass diese zwei Themen verbunden sind. Ja, worum geht es im heutigen Thema Gemeindeseelsorger? Es geht wieder um Epheser 4,11. Weil in Epheser 4,11, ihr erinnert euch, ich denke letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir, ja genau, hier Lektion Nummer 4, ne? Und er, Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Hirten, dieses Hirten von Epheser 4, darum geht es. Genau darum geht es, dieses Hirten, was ja auf anderen Sprachen hier Pastor, ne? Auf Portugiesisch zum Beispiel, hier etliche als Pastoren und Lehrer. Und heute möchte ich das hier betonen, dass dieses Hirte bedeutet, was das bedeutet. Werden wir gleich studieren, das griechische Wort, was dahinter steht. Und wie in allen anderen Lektionen, wo wir diese fünf Wörter von Epheser 4,11 studieren, heute machen wir hier nur eine Zusammenfassung, ganz kurze Zusammenfassung, damit ihr so eine Ahnung bekommt, weil das ist das Ziel dieses Heftes. Was kann ich für Jesus tun? Dass ich euch so alles vorlege, vor euch quasi die ganze Liste der Sachen, die man für Jesus tun kann, damit ihr später euch vertiefen könnt, damit ihr das, sagen wir so, wählen könnt oder finden könnt, welche ist die Aufgabe, die Berufung, die ihr bekommen habt, damit ihr später euch vertiefen könnt. Deswegen immer schnell, 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 jede Lektion ein Thema, oder letzte Woche hatten wir sogar zwei Themen, Propheten und Evangelisten, zwei dieser fünf Worte. Heute eins dieser fünf Worte, und Vertiefung gibt's beim Kurs, Leiterschaftskurs Nummer 4. Leiterschaftskurs Nummer 4, wo wir dieses Wort, ne, ein Jahr lang studieren werden. Oder besser gesagt, nicht dieses Wort, sondern ja diese Aufgabe des Gemeindeseelsorgers. Ja, warum nicht einfach Seelsorger? Ja, weil ich ja einen Unterschied betonen will. Pastor ist nicht gleich Hirte bzw. Seelsorger. Ich werde versuchen, euch das wirklich einzuprägen, dass dieses Wort Hirte bedeutet eigentlich Seelsorger. Warum eigentlich? Ne, weil das Wort Hirte ist ja die Übersetzung vom griechischen Wort, was dahinter steht, Poimenos. Poimenos übersetzt heißt Hirte. Aber was ist damit gemeint? Ja, logisch, dass es nicht gemeint ist, dass wir jetzt, ne, auf der Weide gehen sollen und dort, ne, Schafe, Hirten, ne? Logischerweise ist das dann nicht gemeint, ne? Sondern etwas anderes, Übertragenes, und dieses Übertragenes nenne ich Seelsorger. Hirte, ne? Jemand, der da, ne, mit den Schafen eine lange Zeit verbringt und so, ne, da Gemeinschaft hat oder so, wie kann man sagen, hier ein bisschen, ne, witzig dargestellt. Nächste Überschrift, Pastor ist nicht gleich Hirte beziehungsweise Seelsorger, weil das Wort Pastor benutzen wir für den Gemeindeleiter. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen wiederhole, aber ich muss das einfach betonen, damit ihr das versteht. Pastor ist Gemeindeleiter und Gemeindeleiter ist ein Amt. Versteht ihr? Gemeindeleiter, Pastor, Amt, eine Sache. Und heute geht es um eine Berufung. Das ist was anderes, eine geistliche Berufung zum Seelsorge, zu einer Person, die Seelsorge macht. Und deswegen müssen wir das hier unterscheiden, Pastor von Hirte. Es gibt ja Pastoren, das heißt Gemeindeleiter, die auch die Berufung des Hirten haben. Amt, Berufung. Es gibt Leute, die diese zwei Sachen haben. Okay, aber es gibt andere, die das nicht haben. Es gibt ja Gemeindeleiter, die jetzt nicht die Berufung, das heißt die Gabe der Seelsorge haben, sondern vielleicht die Gabe der Evangelisation oder der Lehre oder der Gemeindegründung. Das heißt, nicht jeder hat alle Gaben. Und nicht immer hat jeder Gemeindeleiter die Gabe der Seelsorge. Deswegen müssen wir das hier trennen. Und umgekehrt, es gibt ja normale Mitglieder der Gemeinde oder Älteste oder Diakone, die die Gabe der Seelsorge bekommen. Versteht ihr? Das müssen wir trennen, damit wir das wieder zusammenführen können, damit wir sagen können, ne? Oder es gibt ja auch ja ganz normale Mitglieder der Gemeinde, die kein Amt haben, die jetzt diese Gabe haben, der Berufung, die Berufung der Seelsorge. Deswegen müssen wir das hier trennen. Und das wird deutlicher, wenn wir schauen, was hinter diese Wörter steht, hinter dem Wort Pastor, Gemeindeleiter, was in manchen Bibeln übersetzt wird als Bischof, steht das Wort Episkopos, was bedeutet Aufseher. Da steht hier Pastor, Gemeindeleiter, Bischof, Episkopos, Aufseher, alles das Gleiche, der Amt, das Amt. Und Hirte, Seelsorge, wird aus dem griechischen Wort Poimenos übersetzt, Schafhirt. Wie zum Beispiel auf Englisch Shepherd. Auf Englisch gibt es das Wort Pastor und das Wort Shepherd. Der Shepherd ist ein Schafhirt. Und das ist diese Berufung. Eine Berufung zum Seelsorger wird aus das Wort Poimenos übersetzt. Und das ist das Wort, was in Epheser 4,11 benutzt wird. Das Wort Poimenos und nicht das Wort Episkopos. Versteht ihr? In Epheser 4,11 wird das Wort Poimenos benutzt. Und das ist Hirte, Schafhirte. Und ich sage Seelsorger. Ich übersetze das auf leicht Deutsch als Seelsorger. Was macht ein Hirte bzw. Gemeindeseelsorger? Eine Berufung zum Hirtendienst sind geisterfüllte Gemeindemitglieder. Das betone ich jedes Mal. In diesen fünf Wörtern von Epheser 4,11 betone ich jedes Mal. Das sind Gemeindemitglieder. Okay, kann auch ein Gemeindeleiter sein. Kann auch sein. Das heißt, auch ein Gemeindeleiter hat eine Berufung. Aber wenn wir das hier, das ist normal, dass die alle denken, ja, ein Gemeindeleiter hat eine Berufung. Ist normal, dass alle so denken. Und ich möchte das ja einfach von einer anderen Seite zeigen und sagen, nicht nur Gemeindeleiter hat eine Berufung, sondern jeder Mitglied der Gemeinde hat eine Berufung. Deswegen sage ich immer, diese fünf Berufungen, diese fünf Gaben von Epheser 4,11, da geht es um Gemeindemitglieder. Ja, und später, wenn sie ein Amt bekommen, ja, verlieren sie nicht die Berufung, versteht ihr? Oder die Gabe, verlieren sie nicht. Aber es geht um geisterfüllte Gemeindemitglieder. Epheser 4,8, da ist die Rede vom, ne, von der Ausgießung vom Heiligen Geist. Das heißt deswegen hier geisterfüllte Gemeindemitglieder. Und so wie ich das verstehe, Epheser 4, Jesus hat ausgegossen den Heiligen Geist und Gaben sind gekommen. Und diese Gaben, diese fünf Gaben, damit ist das gemeint. Jesus gibt in der Gemeinde, ne, hat in der Gemeinde gestellt, hier, wo steht, und er, Jesus, hat etliche als, so und so weiter, etliche als Hirten gegeben in der Gemeinde. Das heißt, Jesus stellt in der Gemeinde etliche Mitglieder der Gemeinde auch als Seelsorger. Das ist wahrscheinlich für die meisten, die jetzt diese Aufnahme hören, etwas Neues, diese Information, dass diese fünf Gaben oder fünf Berufungen oder fünf Dienste, ja, jeder nennt das ja anders. Ich nenne das Berufung, weil, ja, ich habe schon Gründe genannt dafür. Diese fünf Sachen, die beziehen sich auf alle, die die Geistestaufe bekommen. Jeder, der die Geistestaufe bekommt, hat einer dieser fünf Berufungen bekommen. So sehe ich das, so verstehe ich das. Hat einen Samen dieser Berufung bekommen. Der Baum muss noch wachsen, ich sage mal so. Aber kann man sagen, grundsätzlich, jeder ist berufen, jeder soll etwas tun, jeder wird in eine Richtung geschickt sozusagen. Was macht ein Gemeindeseelsorger? Warum sage ich dann Gemeindeseelsorger und nicht einfach Seelsorger? Ne? Ganz wichtige Frage, warum Gemeindeseelsorger und nicht Seelsorger? Weil, wenn man an Seelsorger denkt, würde man, ich denke, meistens an einen professionell ausgebildeten Mensch oder ein studierter Psychologe, studierter Seelsorger. Jemand, der hier eine Psychologiehochschule oder eine Seelsorgehochschule besucht hat und dort einen Abschluss hat, versteht ihr? Und genau das will ich nicht sagen. Ich sage nicht hier, dass ich heute rede über Menschen in der Gemeinde, Mitglieder der Gemeinde, die jetzt einen Abschluss in Psychologie haben. Genau das meine ich nicht, sondern ich meine ganz normale Mitglieder der Gemeinde, die jetzt die Bibel gut kennen und die geisterfüllt sind und dann hier, ich sage mal so, normale Sachen machen, wie hier Seelsorge von Geschwistern in Notsituationen, Krisen, Problemen, Glaubenszweifel, Streitigkeiten und so weiter. Das heißt, um jemand zu helfen in einer Notsituation, wenn jemand zum Beispiel da eine Krise hat, Glaubenskrise, dann muss ja nicht ein studierter Psychologe immer das hier handhaben, sondern es kann ja ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Mitglied der Gemeinde hingehen und sagen, erzähl mal, was sind deine Fragen und lass uns mal zusammen hier beten und lass uns mal zusammen hier die Bibel lesen oder lass uns mal uns einfach unterhalten, versteht ihr? Das ist ja nicht die Welt, sowas zu machen. Ich sag mal so, sich die Zeit nehmen und einen anderen Bruder, eine Schwester jetzt Zeit schenken, um dass er sich auskotzen kann, ich sag mal so, hier weinen kann, eine Schulter, dass jemand ja weinen kann. Dafür muss man ja nicht ein studierter Psychologe sein. Kann sein, da habe ich nichts dagegen, aber was ich betonen will, ja, das sind viele Sachen, die ganz normale Menschen auch lösen können. Viele Sachen. Ja, wenn es ja um wirklich seelische Krankheiten gibt, Neurosen, Psychosen und solche Sachen, okay, dann bitte, nicht hier Gemeindeseelsorger dieses Problem lösen, sondern schicken zu einem Profi, zu den Arzt schicken. Ne? Aber es gibt ganz, ganz viele Situationen, die jetzt nicht vom Arzt behandelt werden müssen, sondern von anderen Geschwistern, von Geschwistern, die jetzt diese Berufung bekommen. Zum Beispiel hier Begleitung von Neubekehrten in ihren ersten Glaubensschritten, sie zum wahren Hirten führen. Ja, wenn jetzt jemand zum Glauben gekommen ist, dann ist ja auch wichtig, dass so ein Seelsorger, das heißt ein Gemeindeseelsorger, sich um ihn kümmert, um seine Fragen, um seine Zweifel, um seine geistlichen Fesseln, um seine Bindungen und solche Sachen, um seine Last, seelische Last und solche Sachen, Schuldgefühle und solche Sachen. Dafür muss man ja kein studierter Psychologe sein, um da ein Gespräch zu führen und Gebet zu machen, versteht ihr? Langfristig sind Gemeindeseelsorger überflüssig. Im Sinne von, ja, weil diese Gemeindeseelsorger, die arbeiten in der Richtung, dass jeder, der sich bekehrt, jeder, der zum Glauben kommt, langfristig Jesus als Hirte, als seinen persönlichen Hirte bekommt, kennenlernt und sich an ihn festmacht. Dass jeder, ne, wenn, ich sag mal so, wenn ich ein Problem hat, wenn jemand, der schon 10, 20 Jahre im Glauben ist, dann kann er direkt zu Jesus gehen, wenn er ein Problem hat, eine Schwierigkeiten und so. Meistens, ne, direkt zu Jesus und alles Jesus erzählen, was man, ne, auf dem Herzen hat. Da braucht man keinen Seelsorger. Meistens. Ne, oft braucht man keinen Seelsorger. Deswegen habe ich hier gesagt, ne, der Hirte, der bringt dem frisch Bekehrten bei, wie er zu Jesus geht. Wie er direkt zu Jesus geht. Ja, versteht ihr? Das heißt, deswegen macht er sich selbst langfristig, ne, zieht er sich zurück sozusagen. Er sagt, ich werde dir beibringen, wie du direkt zu Jesus gehst. Wenn du ein Problem hast, heute erzählst du es mir, aber morgen erzählst du es Jesus. Verstehst du? Ja. Betty, lest mal bitte hier 1. Petrus 2, 25.
Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. 1. Petrus 2, 25.
Jesus ist der Hirte, unser Hirte. Hirte unserer Seele. Wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Probleme haben, gehen wir zu Jesus. Meistens. Aber es gibt vielleicht Situationen, die zu kompliziert sind. Da brauchen wir jemand, da brauchen wir einen Seelsorger. Und da finden viele ja keinen Seelsorger, weil es also sehr wenige Menschen gibt, die eine Ausbildung haben in diesem Bereich oder ein Studium haben in diesem Bereich oder manchmal ist es zu teuer und so weiter. Es gibt Gründe, warum viele Menschen ja keinen Seelsorger aufsuchen oder nicht kennen. Und deswegen plädiere ich, dass es in den Gemeinden Gemeindeseelsorger entstehen, dass Menschen erkennen, ja, ich habe eine Berufung, das zu machen, sowas zu machen. Mich treffen mit Menschen, die leiden, die etwas auf dem Herzen haben und das ja, ne, teilen wollen. Einfach zuhören, zum Beispiel. Nächste Überschrift, der Hirte und die Schafe. Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die stehen in einer, kann man sagen, in einer komplizierten Phase. Weil man, wenn man ja direkt zum Glauben gekommen ist, ist man oft schwach im Glauben. Ist man noch, ja, weil man ja zu wenig weiß von dem Glauben und so, und dann sind die Versuchungen groß. Und wie auch Jesus erzählt hat in dem Gleichnis vom Sämann, ja, dann kommen vielleicht die Versuchungen und so weiter und die Tendenz vom Glauben wieder abzufallen ist groß. Und deswegen ist ganz wichtig, dass da jemand sich der Sache annimmt und sagt, so, da ist jemand, der anfängt im Glauben, er braucht jetzt mehr Unterstützung, er braucht jemanden, der ihn öfter besucht und mit ihm betet und so. Deswegen diese Arbeit des Gemeindeseelsorgers ist auch ja eine Arbeit der Jüngerschaft oder zumindest so, diese Person zu helfen, dass sie in der Jüngerschaft festbleibt. Immer hinweisen, wie geht's mit deiner Jüngerschaft? Machst du deine Jüngerschaft? Gehst du ja treu zum Bibelkreis oder gehst du treu zur Jüngerschaft und so? Oder hast du da Schwierigkeiten? Verstehst du alles, was da beigebracht wird und so weiter? Das heißt, jemand, die Leute helfen, die ja vor kurzem zum Glauben gekommen sind, dass sie sich zuerst mal befestigen, damit sie nicht wieder abfallen, so schnell wie sie zum Glauben gekommen sind. Nächste Überschrift, geistliche Elternschaft. Ja, was ist dann ja geistliche Elternschaft? Der Apostel Paulus, der hat gesagt, ihr seid meine Kinder, ne? Ihr seid meine Kinder, das heißt, er hat da einen Vergleich gemacht. Ihr seid wie Kinder für mich, das heißt, ich habe euch gezeugt. Logisch, dass es ja im übertragenen Sinn ist. Im übertragenen Sinn. Und das ist ja ein Vergleich, was wir machen können. Dass wenn jemand zum Glauben kommt, ist dieser Mensch wie jetzt ein neugeborenes Kind im übertragenen Sinn. Und Babys, ne, die sind total anfällig, die sind total schwach, die brauchen ständige Pflege und so ähnlicher Menschen, die zum Glauben gekommen sind, dass die, die brauchen ja leichte Nahrung. Das heißt, das Wort Gottes, ja, sagen wir so, klein geschnitten sozusagen, klein gemahlen, das heißt, leicht erklärt, in einer leichten Art und Weise. Und dass man sie dann besucht, öfter besucht, damit sie sich integrieren in der Gemeinde. Vielleicht haben sie da Berührungsängste, die Gemeinde zu besuchen und so. Deswegen ist es wichtig, dass man sie besucht, damit sie merken, dass die Gemeinde sie wirklich liebt und damit sie wirklich, ja, haben so diese Barriere überwinden und dann wirklich langfristig Mitglieder der Gemeinde werden. Deswegen diese geistliche Elternschaft, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von Menschen der Gemeinde. Und mein Vorschlag ist ja, dass Menschen das hier, diese Berufung spüren. Dass Menschen spüren, Gott ruft mich, sowas zu machen. Wenn jetzt eine Gemeinde einen Menschen hat, die sich bekehren, diese Menschen dann besuchen und hinter diese Menschen gehen und fragen, wie geht's dir? Sollen wir zusammen beten? Kommst du morgen zum Gottesdienst? Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Brauchst du eine Bibel oder hier ein paar Lobpreis-CDs, die du hören kannst und so? Oder hier ein Jüngerschaftsbuch oder so? Das heißt, diese Person ja quasi, um diese Person zu sein, damit sie möglichst im Glauben bleibt. Diese geistliche Elternschaft. Ich denke, das alles sind Aspekte von der Seelsorge, von verschiedenen Sachen, die jetzt ein Seelsorger macht, diesen Gemeindeseelsorger. Das heißt, da es ja 5 Wörter sind, dann würde ich sagen, von der Menge aller Brüder und Schwestern der einer Gemeinde, die geistgetauft sind, jeder 5. hat diese Berufung. Wenn jetzt in einer Gemeinde 20 Brüder und Schwestern geistgetauft sind, dann gibt's 4, die berufen sind, sowas zu machen, hier Gemeindeseelsorger zu sein. Eine ganz wichtige Aufgabe, diese ganzen Sachen zu tun, die ich jetzt erzählt habe. Und stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn in allen Gemeinden immer hier 3, 4, 5, 6 Gemeindeseelsorger gäbe. Wenn jetzt Menschen hier leiden, Probleme haben, krank sind und so weiter, dass da immer jemand ist, der diese Menschen besucht, der ein offenes Ohr hat, der mit denen zusammen beten und so, nenne ich immer der Pastor, weil der Pastor ist einer und dass er alle Menschen besucht und alle Menschen hier beseelsorgt und noch die Gemeinde leitet und noch alles organisiert, das ist zu viel. Ein Pastor alleine schafft das nicht, deswegen braucht er, dass ja die Gemeindemitglieder, die diese Berufung haben, dass das auch entdecken und da mitmachen und helfen. Und das ist ja nicht so kompliziert, da einmal die Woche jemand zu besuchen oder hier 2 Stunden am Telefon mit jemand sich unterhalten und beten und solche Sachen. Das ist ja nicht so schwer. Das kann ja jeder Mitglied der Gemeinde machen. Nur wenn die Gemeinde erkennt, dass sowas wichtig ist, dann kann auch die Gemeinde hier eine Schulung machen, wie wir später haben werden. Eine Schulung für Gemeindeseelsorge. Nächste Überschrift. Die anderen Berufenen sollen mit den Seelsorgern zusammenarbeiten. Und so, wenn jetzt in einer Gemeinde zum Beispiel hier Evangelisten sind. Ein Evangelist bringt jemanden zum Glauben. Aber dann hat er merkt, dass dieser Mensch Last hat, Schuldgefühle und ist traurig und hat da ihre Schwierigkeiten und so weiter. Und der Evangelist denkt, oh, aber ich bin nicht gut in dieser Sache, Menschen zu helfen. Dafür ist ja ein Seelsorger viel besser geeignet als ich. Dann kann er sagen, siehst du mal, ich kenne jemand, der dir helfen kann. Ich habe dich zum Glauben gebracht, aber da ist jemand, der sowas wie jetzt, dich zuzuhören und mit dir beten und dir Ratschläge geben, der da viel besser ist in diesem Bereich. Deswegen, die anderen Berufen sollen mit den Seelsorger zusammenarbeiten. Ja, und umgekehrt, der Seelsorger, er sagt auch seinen Schützlinge, hier, geht bitte zur Jüngerschaft. Ne? Ist auch wichtig. Lehre ist auch wichtig. Gebet ist wichtig. Lehre ist wichtig. Deswegen müssen die Berufungen miteinander arbeiten. Nächste Überschrift. Wichtige Eigenschaften von Seelsorger. Geistliche Reife. Ja, geistliche Reife. Das heißt, ein Seelsorger, ja, er muss schon mit Problemen umgehen können, weil wenn der Schützling da etwas erzählt und so, und da muss der Seelsorger damit umgehen können. Geistliche Reife, das heißt die Bibel schon auch einigermaßen kennen, weil man ja oft dann die Bibel benutzt, um jetzt hier ein Trostwort zu geben oder hier was zeigen, eine Lehre, bestimmte Lehre, eine bestimmte Frage, die der Mensch hat und so, ne? Geistliche Reife. Kenntnisse und Fähigkeiten im seelsorgerischen Bereich dürfen nicht fehlen. Eventuell sollte die Gemeinde einen Seelsorgerlehrgang organisieren. Ja, Seelsorge ist ja eine schwere Aufgabe. Schwere im Sinne von, wenn man das ja gut machen möchte, weil ja man handelt mit intime Sachen der Menschen und mit Problemen, die jetzt sehr, kann man sagen, nicht gelüftet werden soll und so weiter und so weiter. Deswegen ist es ja nicht leicht. Deswegen empfehle ich, so eine Schulung zu machen. Ich habe ja, okay, ich sage mal, dass damit anzufangen ist vielleicht nicht schwer. Im Sinne von, lass mal sehen, wann werden wir das sehen? Ich werde das irgendwann erwähnen, aber wie erkennt man, dass man eine Berufung zum Gemeindeseelsorger hat? Ich denke, das erkennt man, indem solche Sachen einfach passieren. Dass jemand kommt und sagt, ich habe hier ein Problem, darf ich dir mein Problem erzählen? Ne? Und dann denken Leute, warum will der andere sein Problem hier erzählen oder so? Ja, weil es gibt Leute, die einfach diese Vertraulichkeit ausstrahlen. Leute, die einfach, sagen wir so, irgendwie, ne, man merkt, dass diese Leute gut dabei sind, andere zuzuhören. Ne? Und es gibt Leute, die einfach so ein Magnet haben für Menschen mit Problemen. Deswegen sage ich mal, am Anfang ist es leicht. Weil die Menschen, die diese Berufung haben, die ziehen andere an. Aber sie sollten sich dann auch, ja, kann man sagen, perfektionieren. Dass sie ja keinen Fehler machen, dass sie die anderen nicht noch mehr verletzen, als sie schon sind oder so. Deswegen, wenn jemand merkt, oh, ich habe da dieses, ich bin so ein Magnet, dann muss ich studieren. Was kann ich tun, um das jetzt richtig zu machen, dass ich ja Menschen wirklich helfe? Ja, und die Frauen und Männer, die diesen Dienst bekommen haben, müssen verstehen, dass Jesus von ihnen erwartet, dass sie es langfristig und sorgfältig tun. Ja, weil wenn jemand so ein Magnet ist, dann denkt ihr, okay, kein Problem, die Leute kommen zu mir und erzählen ihre Probleme und super, das heißt, toll, dass ich für irgendwas nützlich bin oder so. Aber ich sag mal so, die Menschen brauchen regelmäßige Hilfe. Wir müssen nicht warten, dass es brennt und dann Feuerwehr spielen, sondern ein Seelsorger, wenn er merkt, oh, da ist jemand, der Hilfe braucht, und dann wirklich sagen, lass uns hier Termine machen, jede Woche um so und so viel Uhr, sollen wir uns hinsetzen und hier Seelsorge machen, zusammen beten. Und ich sage mal so, das Zusammenbeten kann so ein Vorwand sein für eine Seelsorge. Das heißt, der Mensch, der weiß gar nicht, dass der Seelsorger gemerkt hat, dass diese Person jetzt Seelsorge braucht, und deswegen kommt der Seelsorger und sagt, lass uns zusammen beten, aber da ist ein Vorwand, um in die Seelsorge, ich sag mal so, subtil reinzugehen, um dieser Mensch zu helfen. Und dann das regelmäßig machen, jede Woche oder so. Deswegen, und das ist ja eine Berufung. Und wie alle, jede Berufung ist eine Aufgabe, die Jesus für uns hat. Das ist ja nicht einfach so, okay, die Leute kommen zu mir, wenn sie Lust haben, sondern da muss man selber sich bewusst machen. Ich habe eine Berufung als Seelsorger. Deswegen muss ich schauen, dass ich diese Aufgabe hier von mir aus mache. Grundlagen der Seelsorge. Hier 10 Tipps für Menschen, die diese Berufung bekommen haben. Aber bitte versteht ihr, das ist alles hier total zusammengefasst. Das ist ja die unterste Stufe. Nummer eins, die geistlichen Voraussetzungen für diesen Dienst sind Liebe, Geduld, Weisheit. Punkt Nummer zwei, sich bemühen, jedem zu helfen, der es braucht. Punkt Nummer drei, schweigen können. Wer kein Geheimnis bewahren kann, kann kein Seelsorger sein. Ganz wichtig, ne? Hören und dann für sich behalten. Punkt Nummer vier, sich Zeit nehmen, dem gegenüber das Gefühl vermitteln, man hat Zeit für ihn. Das ist auch total wichtig, wenn jemand uns aufsucht für Seelsorge, dann nicht ja ständig auf die Uhr gucken und sagen, ja, in 10 Minuten muss ich weg oder so. Ne? Wenn es so ist, dann ist es schlimm. Aber am besten vermittelt man das Gefühl, man ist für die andere Person da. Man interessiert sich für das Problem des anderen, dass er auch das Vertrauen hat, die tiefsten Sachen zu erzählen. Weil die Oberfläche, da sind die Probleme nicht. Die Probleme sind tiefer. Aber das dauert, bis man da hinkommt. Dass der Mensch dahin kommt, das zu erzählen, was ja wirklich, die Ursache des Problems sind. Punkt Nummer 5, aktiv zuhören, mit der Körpersprache zeigen, dass man an dem interessiert ist, was der andere erzählt. Dieses aktiv zuhören ist ja eine ganz wichtige Sache. Es bedeutet, wenn man sich unterhaltet mit einer Person, dann nicht ja auf der Seite gucken, nach oben gucken, nach rechts gucken und die Beine zur Seite wenden und so weiter, sondern ja vielleicht die Beine in der Richtung der anderen Person wenden und den Blick in den Augen der anderen Person und auch mit dem Gesicht, so lächeln oder so, wenn die Person jetzt was Trauriges erzählt, dann ein trauriges Gesicht machen und so, das heißt aktiv zuhören. Und der andere merkt, dass man wirklich aufnimmt, was der andere erzählt. Das ist wichtig, um Vertrauen zu schaffen. Nächster Punkt, den anderen die Freiheit lassen, alles zu erzählen, was ihn bedrückt, ohne dabei zu richten, sich nicht empören oder erschrecken. Ne? Passiert dann manchmal, wenn jemand erzählt, ich habe dies und das gemacht und dann der Seher so, wie schlimm, ne? Du hast das gemacht, oh nein, das hätte ich nie gedacht oder so. Ja, dann ist die Seelsorge vorbei. Ne? Dann ist die Seelsorge vorbei, weil dann hier eine Tür zugeschlossen wurde, versteht ihr? Ja, deswegen, wenn der andere ganz schlimme Sachen erzählt, wir sind empört vielleicht, denken, oh nein, der hat das gemacht, aber das dürfen wir nicht uns anmerken lassen, sondern der muss das ja alles erzählen, damit er geheilt wird, muss er das alles rauslassen. Der nächste Punkt, seelische Distanz. Wenn die Probleme der Menschen dem Seelsorger zu sehr nahe kommen, wird er selber damit belastet und darf nicht weitermachen. Er muss sich selbst schützen, sich abgrenzen, damit die Probleme der anderen ihn nicht kaputt machen. Ganz klar. Ja, ein Seelsorger, er hört die Probleme der anderen, er gibt Ratschläge, er betet mit den anderen, aber nach einer Stunde oder so muss er das alles dann auch hinter sich lassen. Er darf nicht die Probleme der anderen belastet werden durch die Probleme der anderen, dass er selber krank wird wegen der Probleme der anderen Menschen. Das geht nicht. Dann darf er nicht keine Seelsorge machen. Wer, kann man sagen, so viel Mitleid hat mit den Problemen der anderen, dass er selber leidet, dann kann er kein Seelsorger sein. Er muss schon diese Distanz haben. Das Trennen. Wissen, dass dieses Problem ist nicht mein Problem. Ich bin einfach ein Ratgeber. Und diese Person, die leidet schon genug. Muss jetzt nicht eine zweite Person leiden unter diesem gleichen Problem. Das ist zu viel. Das ist ja auch nicht Gott gewollt. Nächster Punkt. Im Fall von Streit darf der Seelsorger keine Partei ergreifen, sondern muss neutral bleiben und die Sichtweite der Streitenden verstehen, damit er vermitteln kann. Ja, das heißt, wenn zwei Leute streiten und der erste kommt zum Seelsorger und sagt, der andere, er hat mir dies und das gemacht und so weiter. Und wenn der Seelsorger sofort, wie schlimm, der andere ist böse, gar nicht hört, was der andere erzählt, dann kann er ja nicht vermitteln. Dann kann er nicht versuchen, die zwei Parteien, dass die sich wieder verstehen. Ne? Das heißt, er muss den einen hören und den anderen in einem anderen Moment den anderen hören und dann die ganze Situation verstehen, warum der Streit entstanden ist. Und dann geht er zum Ersten und sagt, weißt du was, ich denke, du siehst da etwas, was ganz nicht so ist, wie du es gemeint hast, wie du es verstanden hast. Der andere sieht das anders und so weiter. Das heißt, versuchen ja den Blickwinkel von den einen zum anderen zeigen, so dass die, ich wusste gar nicht, dass der andere das so sieht und so, dass sie sich wieder vertragen. Deswegen, ne, keine Partei ergreifen. Vorletzter Punkt, Bibeltexte benutzen zum Trost oder Ermahnung. Deswegen auch Bibel kennen, damit man ja auch Bibel benutzen kann. Das hilft. Letzter Punkt, für den anderen beten, eventuell die Hände auflegen, für Kranke oder Leidende und so weiter. Ganz wichtig, das kann man ja immer machen. Wenn jemand leidet und man weiß nicht, was soll ich jetzt sagen, was soll ich jetzt tun oder so, ja, beten. Beten ist gut, für, ne, wegen verschiedener Gründe. Zuerst, das kannst du immer machen und auch, weil es ja wirklich hilft, weil Gott, ne, Wunder tut, weil Gott eingreift, Gott Gebet erhöht und so hilft man auch ja konkret die Menschen. Jetzt dann lasse ich mich mal eine Zusammenfassung machen von das alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Die drei ersten Seiten zusammenfassen, damit wir das rekapitulieren und das ja frisch im Kopf haben. Was ist denn dieser Gemeindeseelsorger? Es ist ja kein Gemeindeleiter. Gemeindeleiter ist Episkopus, Aufseher, Pastor. Aber dieser Gemeindeseelsorger ist Poimenos und das bedeutet ein Schafhirt, ein Seelsorger, ein Mitglied der Gemeinde, der Menschen besucht, der für Menschen betet, der Ratschläge gibt und sowas. Was macht ein Gemeindeseelsorger? Ja, Menschen helfen in Notsituationen, in Krisen, in Problemen, in Glaubenszweifeln, Streitigkeiten, auch frisch Bekehrten begleiten in ihren ersten Schritten in Glauben. Geistliche Elternschaft, ne, das ist, ich denke, dieses Wort beschreibt gut diese Aufgabe des Gemeindeseelsorgers, dass man denkt, Menschen, die Probleme sind oder Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sind quasi ja wie Kinder für den Seelsorger, wie Schafe für den Hirte, dass er guckt, wie geht's ihnen, brauchen die jetzt Besuch, Ratschlag, Gebet und Hilfe und so weiter. Die anderen Berufen sollen mit den Seelsorger zusammenarbeiten, habe ich schon erklärt. Ne? Der Evangelist, der sagt dem Frischbekehrten, hier, geh zum Seelsorger, er wird dich helfen, damit du, ne, deine Schuldgefühle loswerst und damit du, ne, deine Leiden auskotzt und so weiter. Und dann sagt der Seelsorger, ja, jetzt brauchst du, nachdem du das hier gemacht hast, Seelsorge, jetzt brauchst du Lehre, musst du dich ja befestigen in der Kenntnis der Bibel lehren. Da kenne ich jemanden, der ist der Bibellehrer, ne? Bibellehrer und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Gaben und Berufe müssen zusammenarbeiten. Solide und konstante Hilfe, wenn jemand diese Berufung empfindet vom Herrn, dann soll es auch ja regelmäßig passieren und wissen, ich habe diese Berufe, dann muss ich die auch tun und versuchen, mich zu verbessern, Schulungen teilnehmen und so weiter. Grundlagen der Seelsorge habe ich hier gelesen, gerade gelesen, diese zehn Tipps ganz zusammengefasst. Wenn du jetzt diese Berufung hast zum Seelsorger und ja diese Schulung, die dauert noch ein paar Monate, bis wir diese Schulung haben werden, dann kannst du ja diese 10 Sachen schon penibel studieren und versuchen, das hier umzusetzen. Gut, das war der erste Teil, Gemeindeseelsorge. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Teil, was ja total verbunden ist mit dem ersten Teil. Und das heißt, der Kaplandienst der Gemeinde. Habe ich auch erfunden, dieses Wort. Und das Wort Kaplan beschreibt einen Kleriker, der in Krankenhäusern, Gefängnissen und militärischen Einrichtungen dient. Kaplan. Das heißt, es gibt einen Krankenhauskaplan, Gefängniskaplan und Militärkaplan. Das heißt, Pastor und Seelsorger, der in diesen Einrichtungen arbeitet. Das ist ein Kaplan. Aber ich sage, die Gemeinde, die sollte so einen Kaplandienst machen. Das heißt, die Gemeinde, die Mitglieder der Gemeinde zusammen ja mit der Leitung der Gemeinden sagen, es gibt Menschen da draußen, die zur Gemeinde nicht kommen können. Ich habe hier einen Satz geschrieben. Kaplandienst ist, wenn die Gemeinde zu den Menschen geht, die nicht zu ihr kommen können. Das heißt, die Gemeinde merkt, oh, da gibt es ein Gefängnis und die Gefangenen, die können nicht zu uns kommen. Oder da gibt es ein Krankenhaus und da gibt es Leute, die ja über Wochen da ne, sind im Krankenhaus und nicht zur Gemeinde kommen können. Mitglieder der Gemeinde, die nicht kommen können. Oder auch in anderen ne, militärischen Einrichtungen etc. Da werde ich gleich darauf eingehen, wo die Gemeinde sagt, diese Menschen brauchen uns. Nicht nur der Pastor sagt, ich gehe und besuche Menschen im Krankenhaus, sondern dass die Gemeinde sagt, wir haben eine Aufgabe mit den Menschen, die nicht zu uns kommen können. Wir müssen zu ihnen gehen. Und wenn wir sagen, wir, meint nicht nur der Pastor, sondern die ganze Gemeinde oder einige Menschen, einige, die jetzt diese Berufung haben, das zu machen, zusammen, quasi so eine Art Seelsorgegruppe oder sowas, ne? Oder Abteilungen der Gemeinde, Verantwortung für Seelsorge oder so. Ne? Seelsorgerische Abteilung oder welche Namen man gibt, egal. Aber dass die Gemeinde merkt, das ist ja nicht die Aufgabe vom Pastor, die Kranken zu besuchen oder die Gefangenen zu besuchen, sondern das ist eine Aufgabe vom Leib Gottes, von der ganzen Gemeinde. Deswegen soll die Gemeinde das organisieren. Der Pastor kann auch mitgehen, aber er schafft das nicht alleine. Das ist zu viel Arbeit, um dass er das alles alleine macht. Deswegen ist wichtig, dass ja Mitglieder der Gemeinde das hier auch machen. Organisiert jede Woche oder jeden Monat ne, zum Gefängnis oder zum Krankenhaus und so weiter. Und da sind ne, diese Gemeindeseelsorger ja die geeignetsten Menschen, um in solche Teams teilzumachen. Diese sind zum Beispiel kranke, gefangene Senioren. Warum habe ich hier vertauscht? Vorher ging es um militärische Einrichtungen und jetzt sage ich Senioren. Ja, okay, es gibt diese Kaplane, die jetzt in militärische Einrichtungen arbeiten, professionelle Seelsorger, Pastoren und so. Aber ja, wir haben hier in unserer Stadt ja keine militärische Einrichtung. Aber was haben wir in unserer Gemeinde, in unserer Stadt? Wir haben Senioren. Und Senioren sind eine ganz wichtige Gruppe, habe ich schon erwähnt in anderen Lektionen, eine ganz wichtige Gruppe von Menschen und in diesem Fall auch ne, total mit dem Thema zu tun. Menschen, die jetzt nicht zur Gemeinde kommen können. Ich meine jetzt nicht alle Senioren, aber nur die, die nicht zur Gemeinde kommen können. Das heißt, stell dir mal vor, ne, du warst ja 50 Jahre lang Mitglied der Gemeinde, jeden Sonntag in der Kirche und dann bist du krank, dann hast du, ne, kannst du nicht mehr laufen oder so, bist zu Hause und was passiert dann? Dann bist du alleine. 50 Jahre lang warst du jeden Sonntag in der Gemeinde und immer alle gesagt, lieber Bruder, liebe Schwester, wir lieben dich, ne? Und wenn du mal krank bist zu Hause, nicht mehr laufen kannst und so, niemand besucht dich. Vorher haben alle gesagt, wir lieben dich und nachher niemand besucht dich. Versteht ihr? Das ist ja völlig heuchlerisch. Ne? Und deswegen muss die Gemeinde sagen, ja, unsere alten Mitglieder, die nicht mehr kommen können, ja, die müssen wir heute besuchen. Deswegen dieser Satz, Kaplandienst ist, wenn die Gemeinde zu den Menschen geht, die nicht zu ihr kommen können. Ne? Die Gemeinde muss dahin gehen. Die Gemeinde muss sagen, der so und so oder die so und so, die waren so lange Mitglied in unserer Gemeinde, die sind Mitglied unserer Gemeinde, deswegen dürfen wir sie nicht alleine lassen. Wir müssen sie regelmäßig besuchen in ihre Wohnungen. Oder irgendwie organisieren, hier einen Transport organisieren, damit sie in der Gemeinde kommen können. Aber vielleicht irgendwann können sie gar nicht mehr. Und deswegen die Gemeinde zu denen hingehen. Hier habe ich ja einen großen Text genannt, Matthäus 25, 34 bis 36. Wolfgang, lies mal bitte diesen Text.
Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen. Und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Matthäus 25, Vers 34 bis 36.
Ganz starker Text. Das heißt, Menschen besuchen, die krank sind, die ne, leiden und so. Und auch, ja okay, die auch helfen, die Kleidung geben und so. Ja klar, du besuchst nicht jemand und der jetzt hungert oder so und dann nachher sagst, ne, iss was Gutes oder so, ne? Sondern ne, den Menschen helfen. Hier zum Ende der Schulung drei Überschriften. Senioren besuchen. Ja, wie gelesen in Matthäus 24, es ist eine christliche Pflicht. Ne? Und der Beispiel habe ich schon genannt. Das heißt, und diese Menschen, die brauchen ja die Gemeinschaft, die Zuneigung und das Wort Gottes, die Senioren. Und ja, hier ein Kommentar, was ja nicht steht hier im Text, aber ich kommentiere das mal. Ich sage, es gibt vielleicht ja in der Gemeinde auch einige Senioren, die ja noch fit sind, die ja noch kommen können zur Gemeinde und die jetzt vielleicht in Rente sind und sich vielleicht fragen, ja, was könnte ich dann tun? Ich bin jetzt in Rente, habe Zeit, könnte was tun. Und dann wäre jetzt eine mögliche Antwort, ja, wie wäre es, wenn du jetzt die besuchst, die nicht mehr kommen können, ne? Die anderen Senioren, die gebrechlicheren Senioren. Das ist auch so eine Idee, wo man ja auch dann Senioren mobilisieren kann, nützlich machen kann, dass sie ne, merken, oh, ich bin doch noch für etwas nützlich, ich kann doch noch was machen, das heißt, Menschen besuchen oder vielleicht in Gefängnissen oder im Krankenhaus und so. Oder, aber ja, okay, da müssen wir sich ja Gedanken machen, ja, weil jetzt jemand, der schon sehr alt ist, im Krankenhaus einen Besuch zu machen, ist vielleicht ja gefährlich wegen ja der Ansteckungsgefahr oder sowas. Okay, da muss man sich ja schon Gedanken machen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt, Gefängnisse besuchen. Wenn man denkt, ja, die Gefangenen, das sind doch Kriminelle, das sind doch ganz böse Menschen. Das muss ich ja in Frage stellen. Gefangene sind auch nur Menschen. Sie wurden oft in der Kindheit Opfer von Missbrauch, haben oft keine Liebe erfahren oder hatten keine Chance einer guten Erziehung, hatten nur schlechte Vorbilder, keine Gemeinde und so weiter. Wenn die Gemeinde sie besucht, kann man ihnen entgegenkommen, damit sie Liebe erfahren. Jetzt haben sie Zeit, die Bibel zu lesen, zu beten, über ihr Leben nachzudenken, sich zu bekehren und zu Gott zu finden. Das heißt, diese Kriminellen, die hatten ja vielleicht ganz schlechte Vorbilder, sind aufgewachsen in einer Familie, wo vielleicht die Eltern hier drogenabhängig waren oder so. Das heißt, die haben noch, ich sag mal so, noch was vergleichsweise Gutes aus ihr Leben gemacht. Vergleichsweise im Sinne, ne? Ja, wenn jemand ja aufgewachsen ist in einer christlichen Familie und immer gut erzogen oder so, dann hat er ja einen guten Erbe mitbekommen. Aber wenn jemand ja kein Erbe mitbekommen hat, ne, und dann strengt er sich an, um aus nichts etwas zu machen. Ne? Und deswegen sollen wir ja auch keine Vorurteile haben gegen diese Menschen. Okay, es gibt ja dann viele Kriminelle, die wirklich Spaß daran haben oder wirklich böse sind, wirklich, wie kann man sagen, ne? Die man ja nicht evangelisieren kann. Aber ich denke, da gibt es sicher einige, die sich freuen würden, dass jemand zu ihnen kommt und ein Wort aus der Bibel mit denen teilt und ihn einladen, Jesus zu empfangen in ihr Herz und die Bibel zu lesen, weil die haben jetzt Zeit, ne, um das zu machen, die Bibel lesen und beten und nachdenken. Die haben jetzt Zeit, dann ist es klar. Deswegen sollte die Gemeinde sagen, wir haben hier eine Aufgabe, diese Menschen zu helfen. Die können nicht zur Gemeinde kommen. Wir können ja 100-mal ne, hier einen Zettel verteilen, liebe Gefangene, kommt zur Gemeinde. Ne? Okay, ja, ich mache jetzt einen Witz. Ne? Die können nicht kommen, die sind gefangen, die können nicht. Deswegen muss die Gemeinde da hingehen. Deswegen hat auch Jesus hier im Text, ne, von Matthäus gesagt, ich war gefangen. Ne? Das heißt, da gibt einige Gefangene, die gläubig sind, die vielleicht ungerecht gefangen wurden, die vielleicht ins Gefängnis geworfen sind wegen ihrem Glauben. Ne? Oder wegen Vorurteile von anderen und so weiter, da gibt's Gründe, ne, warum Menschen vielleicht ungerecht ins Gefängnis gegangen sind. Ne, oder wie gesagt, vielleicht war jemand wirklich hier ein Kriminell, ein bisschen geklaut hat oder Drogen genommen oder so und dann ins Gefängnis gelandet. Und dann fängt an nachzudenken, ja, das ist mein Leben, möchte ich ändern, aber wie? Und dann ist wichtig, dass die Gemeinde kommt und sagt, Jesus kann dir helfen. Und letzter Punkt, Kranke besuchen. Ja, Krankheiten verursachen Leid, Schmerzen und Angst. Kranke Menschen zu besuchen ist eine Geste der christlichen Liebe. Ein Besuch wirkt heilend. Man kann ihren Glauben stärken durch das Wort Gottes, Gebet und die Hoffnung auf ewiges Leben. Es hilft den Kranken zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich sorgen, die sie lieben und ihnen Aufmerksamkeit schenken. Kranke haben Zeit, um nachzudenken. Sie spüren vielleicht ihre Schwäche und Vergänglichkeit und sind oft deswegen offen für geistliche Gespräche. Das heißt, ich war schon oft im Krankenhaus, ne, und man sieht, dass die Menschen da, ne, ja, geschwächt sind. Menschen, wenn sie hier draußen sind, arbeiten sie und denken, ich bin der Stärkste, ich werde nie krank, ich werde nie sterben oder so, ne, unbewusst. Ne. Aber wenn sie mal im Krankenhaus sind und dem Tod nahe, dann denken vielleicht viele, oh, ne, ich bin ja vielleicht nicht so stark, wie ich dachte. Ich werde vielleicht doch sterben und bin ich bereit, ne, bin ich vorbereitet für den Tod, ne, und so weiter. Deswegen, ja, Kranke im Krankenhaus besuchen ist ja vielleicht eine ganz gute Chance, die Menschen zu evangelisieren, die Menschen zu Gott zu führen, zum Glauben an Gott, zu Jesus. Deswegen, ne, das heißt, ich versuche hier zu betonen, dass das alles hier ja ein Dienst der Gemeinde ist. Die Gemeinde sollte sich das bewusst machen, sowas zu tun, solchen Dienst zu machen. Gemeindemitglieder zu rufen und sagen, liebe Gemeindemitglieder, wer möchte hier Senioren besuchen? Wer möchte Gefängnisse besuchen? Wer möchte Kranke im Krankenhaus besuchen? Und wenn einige sagen, ich erkläre mich bereit dazu, dann kann die Gemeinde sagen, okay, dann lasst uns eine Schulung machen, euch hier zeigen, wie man das ja nicht falsch macht oder so, damit ihr das macht. Und ja, warum machen die Gemeinden das nicht? Ja, vielleicht denken die Gemeinden, ja, was haben wir davon, wenn jetzt wir Senioren besuchen, ne? Das ist traurig. Oder wenn wir Gefängnisse besuchen, oder was haben wir davon? Ne? Total egoistisch, ne? So diese Denkweise. Aber ich muss sagen, das wird die Gemeinde segnen. Wenn man ja diese Menschen besucht und wenn man sieht, wie diese Menschen glauben, wie sie sich bekehren, ja, dann hilft es uns auch. Dann sehen wir, wie Gott wirkt. Das ist so ein Beispiel, wo man denken kann, das wird ja auch einen Effekt auf die Gemeinde haben. Wenn man solche Menschen besucht, dann zeigt das ja die christliche Liebe, dann übt man die christliche Liebe aus. Und wenn jetzt mehr christliche Liebe ist in der Gemeinde, ja, dann ist es ja was Gutes in der Gemeinde. Dann, ne, bewirkt das ja auch etwas Gutes in der Gemeinde und so weiter. Und das alles hat ja mit Seelsorge zu tun. Deswegen, wer diese Berufung zum Gemeindeseelsorger hat, ne, bitte geh diese Berufung nach. Lass sie wachsen in dir. Das ist wie ein Samen. Eine Berufung ist wie ein Samen. Habe ich schon erklärt. Jesus sagt, ich will, dass du ein Seelsorger seist. Und dann sagen viele, ja, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, habe ich schon öfter gesagt. Jesus, er ruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Er befähigt die, die er beruft. Er ruft und wenn man gehorcht, dann befähigt er uns, indem wir gehorchen, nicht bevor wir gehorchen, sondern indem wir gehorchen. Ganz wichtig. Ich lese mal noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, was ist der Unterschied von Pastor und Hirte? Seelsorge. Von Pastor und Seelsorge. Frage Nummer 2, wenn der Pastor der Gemeinde nicht die Berufung zum Seelsorger hat, was kann man dann tun? Und Frage Nummer 3, was ist der Kaplandienst der Gemeinde? Amen. Halleluja.